Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch, dem 29. April 2026. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Wir beginnen die heutige Sendung mit einem Hinweis unseres Werbepartners. E-Rezept, ganz einfach mit der Medinow-App und Ihrer Winkelmann-Apotheke. Lösen Sie Ihr E-Rezept schnell und sicher digital ein mit der Medinow-App und den Winkelmann-Apotheken. Jetzt neu Ihr E-Rezept deutschlandweit liefern lassen. Egal ob zu Hause, im Urlaub oder im Büro, Ihr Medikament kommt sicher und schnell zu Ihnen. Einfach Medinow-App laden, registrieren, E-Rezept mit der Gesundheitskarte übertragen und kostenlos deutschlandweit liefern lassen. Mehr auf winkelmann-gruppe.de/e-rezept. Ihre Winkelmann-Apotheken, da wo Sie uns brauchen. Und damit zu den Themen von heute. Rund um den Krieg im Iran fehlt es nicht an Forderungen, Gegenforderungen, Lösungsvorschlägen und Vermittlungsversuchen, aber das meiste davon schießt aneinander vorbei. Wo bewegt sich Iran möglicherweise? Wie taktiert die USA weiter? Welche Rolle spielt Russland, das verspricht, sich um Frieden zu bemühen? Wir machen eine Auslegeordnung mit Cyrus Shayek, Professor für internationale Geschichte in Genf. In Peking wird gerade mit viel Pomp eine Automesse abgehalten. In Deutschland sind die Autohersteller damit beschäftigt, zu überleben. Der Versuch, den Verbrennermotor auszuradieren und die Zukunft elektrisch zu machen, führt zu Milliardenverlusten und Insolvenzen. Die Mobilitätswende bedroht einen entscheidenden Zweig der deutschen Industrie. Bei uns zu Gast dazu ist der Autojournalist Peter Groschupf. Dann schauen wir hinter die Kulissen eines Vereins, der leicht geheimbündlerisch anmutet, die Bundespressekonferenz, ein weltweit einmaliges Vehikel, in dem sich 900 Journalisten zusammengeschlossen haben, um die Regierung zu kontrollieren. Allzu kritisch gegenüber den Mächtigen sollte man allerdings auch nicht sein, um dort mitzutun. Diese Erfahrung hat der Journalist Florian Warweg von der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung gemacht. Wir sprechen mit ihm darüber. Die Chefin der IG Metall ließ kürzlich verlauten, nur wer in Deutschland produziert, soll in Deutschland seine Produkte verkaufen dürfen. Was Markus Fahlefeld davon hält, das sagt er in seinem Kommentar zum Tag. Soweit unsere Themen in dieser Stunde. Blockierte Seewege, explodierende Energiepreise und eine Diplomatie, die zwischen wirtschaftlichen Atomwaffen und geheimen Botschaften aus dem Kreml pendelt. Seit dem Beginn der Luftangriffe im Februar gegen den Iran befindet sich die Welt mal wieder im Ausnahmezustand. Während US-Präsident Trump via Truth Social verkündet, er halte alle Karten in der Hand, reist der iranische Außenminister herum, um Verbündete und Vermittler zu mobilisieren. Und mittendrin Wladimir Putin, der sagt, er würde gern Frieden stiften. Wie viel Substanz steckt in den aktuellen Vermittlungsversuchen? Stabilisiert sich durch Verhandlungen ein Regime oder wird damit ein globaler Flächenbrand verhindert? Darüber spreche ich mit Cyrus Shayek, Professor für internationale Geschichte am Geneva Graduate Institute und Experte für die Dynamiken im Nahen Osten. Guten Tag, Professor Shayek.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Herr Shayek, der Iran bietet die Öffnung der Straße von Hormuz an, fordert im Gegenzug aber ein Ende der US-Hafenblockade und US-Außenminister Rubio nennt die Blockade Teherans eine wirtschaftliche Atomwaffe. Das ist dieses Geplänkel, das geht hin und her. Ist das für Sie ein ernsthafter Verhandlungsstart oder mehr diplomatisches Theater?
Für die Iraner ist es ein ernsthafter Start. Für die Amerikaner ist es nicht. Sie wollen zwei verschiedene Sachen. Die Amerikaner möchten gerne schon jetzt, von ganz Anfang an, über die Atomwaffen sprechen und wahrscheinlich auch über andere Angelegenheiten. Für sie ist die Blockade ein Druckmittel, das sie nicht aus der Hand geben möchten. Ganz einfach, weil sie denken, dass sie damit den Iran langzeitig einfacher an den Verhandlungstisch zwingen wollen. Für die Iraner sieht die Sache ganz anders aus. Sie sind natürlich daran interessiert, zuerst die Blockade aus der Welt zu schaffen, damit sie mehr Zeit haben, damit es der Wirtschaft ein wenig weniger schlecht geht, als es ihr jetzt geht, um sich erst danach eventuell dann mit den Atomangelegenheiten zu beschäftigen. Also hier gibt es wirklich zwei ganz unterschiedliche Auffassungen und die haben etwas mit der unterschiedlichen militärischen und politischen Einschätzung und Lage und Position der beiden Länder zu tun.
Donald Trump hat das Treffen seines Vize J.D. Vance abgesagt mit der Begründung, der Iran wisse selbst nicht, wer das Sagen habe, so im Sinne von, mit wem sollen wir denn sprechen, da herrscht da nacktes Chaos. Teilen Sie diese Beurteilung? Weiß man im Iran nicht, wer gerade am Drücker ist?
Man weiß es mehr oder weniger klar, aber die Lage ist im Fluss. Der Grund ist ganz einfach, im Prinzip der Krieg selber. Das heißt, dieser Krieg hat jedenfalls im Moment, aber das kann sich nochmals, das kann sich ändern, den Hardlinern Oberwasser gegeben. Das sind Leute wie der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, Wahidi zum Beispiel, und einige andere im Regime. Die haben im Moment Oberwasser. Das hat einen guten Grund, nämlich eben, wie ich das vorher gesagt habe, der Krieg selber. Gleichzeitig aber muss ich auch sagen, dass wir meine ich die meisten Analysten, schon sehr aufpassen müssen, dass wir weniger radikale Kräfte oder verhandlungsbereitere Kräfte, sollen wir vielleicht sagen, nicht einfach abschreiben. Und das wäre natürlich der Außenminister, das wäre der Präsident selber und das wäre der Vorsitzende des Parlaments, Ghalibaf, der ebenfalls wahrscheinlich immer noch Teil des Verhandlungsteams ist. Die haben im Moment ein wenig weniger Macht, aber das kann sich auch ändern. Ich würde hier vielleicht zwei Punkte hervorheben. Einer ist ein politischer Punkt. Vor vielleicht 2 Tagen, 3 Tagen haben sich fast alle, nicht alle, aber fast alle Mitglieder des iranischen Parlaments öffentlich in einem Brief hinter Ghalibaf und in dem Sinne auch andere verhandlungsbereite Personen gestellt. Das ist ein politisches Manöver. Was für eine Auswirkung es haben wird, ist noch unklar. Aber als solches ist es interessant. Der andere Punkt ist wahrscheinlich wichtiger und dieser ist ein wirtschaftlicher Punkt. In wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen werden die Iraner voraussichtlich, noch nicht klar, aber voraussichtlich nicht mehr fähig sein, das Öl, das in diesen Ölquellen weiter sprudeln, das abgeschöpft werden muss, noch irgendwo zu lagern. Und wenn sie das nicht mehr können, haben sie ein langfristiges technisches Problem mit der Ölgewinnung. Das ist ein wirtschaftliches Problem, nicht ein technisch ölbezogenes wirtschaftliches Problem, das in ungefähr 2 bis 3 Wochen ein Politikum werden könnte. Weil wenn das wirklich passiert, könnte es schon sein, dass die moderateren, verhandlungsbereiten Zirkel im Iran wieder mehr Macht gewinnen gegenüber den Hardlinern. Aber im Moment haben die Hardliner wenig das Oberwasser.
Aber möglicherweise stellt sich das moralische Dilemma dann gar nicht, das einige Leute ins Feld führen, nämlich verhandeln mit Teheran, das bedeutet zwangsläufig eine Stabilisierung des Regimes. Sie denken, die Zeit könnte zugunsten der moderaten Kräfte arbeiten.
Es könnte so sein, wir wissen es einfach nicht. Es gibt einfach zu viele verschiedene Variablen, die in verschiedene Richtungen deuten. Eine andere Variable, die ich bis jetzt noch gar nicht angesprochen habe, ist China. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Wirtschaftlich, das werden einige Hörer sicher wissen und Hörerinnen, ist China für die iranische Ölproduktion der Hauptabnehmer. Und das ist schon seit einigen Jahren so. China hat auch politische und große wirtschaftliche Interessen in anderen Golfstaaten, zum Beispiel den Emiraten, aber auch Saudi-Arabien. Aber gleichzeitig hat es eben diese wirtschaftlichen Interessen im Iran. Vor allem hat China je länger, desto weniger ein Interesse daran, dass die Sperrung, die de facto Sperrung, ja, der Hormuzstraße weitergeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal den Chinesen der Geduldsfaden reißt und sie vielleicht hinter den Kulissen, nicht direkt, aber hinter den Kulissen bei den Iranern anklopfen werden und auch den Hardlinern sagen werden, so jetzt muss irgendetwas passieren, es braucht irgendeinen Durchbruch. Das könnte nochmals eine Variable sein. Da gibt es noch die russische Variable, die ist, glaube ich, weniger wichtig, aber es besteht auch. Es gibt einfach zu viele verschiedene Variablen, die in verschiedene Richtungen deuten. Ich würde sagen, ganz kurzfristig, in den nächsten paar Wochen, werden die Hardliner wahrscheinlich das Oberwasser behalten, aber schon nur mittelfristig, in 2 Wochen, 3 Wochen, könnte sich das nochmals ein wenig verschieben.
Sie haben Russland angesprochen. Wladimir Putin empfängt den iranischen Außenminister und verspricht, alles für den Frieden zu tun. Gleichzeitig weiß man, dass Russland massiv profitiert von den kriegsbedingt hohen Ölpreisen. Man spricht von bis zu 250 Milliarden Dollar Mehreinnahmen. Angesichts dieses Geldsegens, wie glaubwürdig ist Putin als Friedensstifter?
Ich glaube nicht, dass Putin sehr glaubwürdig ist. Aber ich glaube, noch wichtiger, hat er gar nicht die Mittel, wirklich. Und wahrscheinlich auch nicht wirklich das Interesse daran, wirklich als Friedensstifter hier in Erscheinung zu treten. Das Hauptinteresse, wenn nicht das einzig wahre und wichtige Interesse Putins, ist die Ukraine. Alles dreht sich um dies. Alles ist eine Funktion dieses Krieges, dieses Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dies heißt zwar einerseits schon, dass dieser Geldsegen, der jetzt da kommt, willkommen ist. Andererseits heißt es eben auch, dass die nicht unwichtigen Arten und Weisen, in der die Ukraine von diesem Krieg nicht vielleicht profitiert, aber trotzdem fast politisch, militärstrategisch profilieren kann, dass das für Russland vielleicht auch ein Problem ist. Was ganz sicher auch der Fall ist, ist der Umstand, dass Russland aus großstrategischen Interessen den Iran als Partner nicht verlieren will. Das wäre wirklich schlecht für Russland, das ist sehr klar. Aber gleichzeitig können und zum Teil auch wollen die Russen sich hier nicht zu sehr exponieren. Also sie können den Iraner nicht ganz explizit öffentlich in einer militärischen Art und Weise so helfen, dass es ihnen besser geht. Das wäre ein zu großes Risiko für Russlands Beziehung zu Amerika, die wiederum zentral sind für Russlands Interessen in der Ukraine. Was ich hier vielleicht noch nachschieben würde, ist ein Punkt, der uns nochmals zurückbringt zu einer Frage, die Sie vorgestellt haben. Das ist ein Punkt, den ich selber und den auch andere Analysten immer wieder betont haben, auch von Anfang dieses Krieges an, nämlich der Umstand, dass zwei Unrechte nicht ein Recht ergeben. Es ist sehr klar, dass das iranische Regime fast bei allen die Legitimität verloren hat. Diese Riesenmassaker, die verübt wurden Anfang dieses Jahres, andere Massaker, die früher verübt wurden, das ist ein Regime, das wirklich jenseits von Gut und Böse ist, kann man, glaube ich, wirklich sagen. Aber das heißt nicht, dass der amerikanisch-israelische Angriff völkerrechtskonform war. Das war er nicht. Er hat nicht nur über die Iraner, sondern auch über sehr viele andere, inklusive die Libanesen, wahnsinnig viel Leid gebracht. Und er wird, wie Sie sicher auch gehört haben, indirekt eben wegen jetzt dieser Sperrung der Straße von Hormuz, die natürlich auch Irans Verantwortung ist, das ist sehr klar, ja, Millionen von Leuten, von ärmsten Leuten in der Welt treffen, ganz einfach, weil die Öl- und die Nahrungsmittelpreise wahnsinnig heraufgehen werden. Also zweimal Minus macht nicht Plus, das ist ganz einfach zu sagen.
Bei allen Vermittlungsversuchen stellt sich auch die Frage, was wäre denn überhaupt ein denkbares Ende dieses Krieges? Es gibt auch die Einschätzung, dass der Konflikt die regionale Ordnung bereits so nachhaltig verschoben hat, durch die maritime Blockade, die Einbindung von Milizen, dass es gewissermaßen kein Zurück mehr gibt zum früheren Status.
Ich glaube, das könnte schon der Fall sein. Ich würde einige Punkte hier vermerken. Ich glaube, der erste Punkt ist, dass mit der wichtigen Ausnahme der Emirate Israels militärisch-strategisches Gehabe, die Aggressivität, mit der Israel militärisch versucht hat, seine politischen Ziele in den letzten 2-3 Jahren zu verfolgen, jetzt an seine Grenzen gestoßen ist. Der zweite Punkt ist sicher der, dass der Iran längerfristig wahrscheinlich nicht gestärkt aus diesem Krieg herauskommen wird, jedenfalls nicht regional-strategisch, glaube ich. Ganz einfach, weil er selber zu viel Geschirr verbrochen hat mit den Golf- und Rainer-Staaten. Aber gleichzeitig, und das ist vielleicht ein dritter Punkt, haben die Iraner gezeigt, dass sie sich gegenüber den Amerikanern und natürlich den Israeli nicht taktisch-militärisch, aber strategisch-politisch-militärisch behaupten können. Und das ist für Teheran ganz klarerweise ein großer Gewinn. Andererseits, das ist ein nächster Punkt, hat der Krieg ganz einfach unermessliche wirtschaftliche Schäden verursacht im Iran. Und diese werden je länger, desto wichtiger werden. Wir werden sie je länger, desto mehr sehen. Auch im Ausland. Im Inland sieht man diese natürlich alle schon, wahrscheinlich schon jetzt bis zu 2 Millionen zusätzliche Arbeitslose, eine Infrastruktur, die wahnsinnig leidet, etc. etc. Und ich glaube, diese wirtschaftlichen Konsequenzen werden je länger, desto mehr spürbar werden und werden diesen politisch-strategischen Gewinn, diesen Win, der Teheran hier verzeichnet hat, wahrscheinlich immer mehr ausbalancieren. Und ich glaube, der letzte Punkt, den ich hier machen würde, ist wahrscheinlich der, dass wir uns vielleicht verabschieden sollten von dieser Hoffnung, dass ja, es kommt irgendwie zu einer finalen Lösung dieser ganzen Frage. Also je länger, desto mehr habe ich das Gefühl, dass die Analysten, die sagen, dass es vielleicht gar keine klare Lösung geben kann im Moment, ganz einfach, weil die politischen Interessen zu sehr divergieren, zu sehr verschieden sind, dass die vielleicht recht haben. Und dass es vielleicht jetzt einfach so eine Art von Flux gibt, eine Art von unklarer, unstabiler Situation, die die neue Normalität wird.
Über die aktuellen Entwicklungen rund um den Krieg im Iran habe ich mit dem Nahost-Experten Cyrus Shaik gesprochen. Er ist Professor für internationale Geschichte in Genf. Besten Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Jahrzehntelang war die Formel simpel. Der Verbrennungsmotor war das hochprofitable Rückgrat unseres Wohlstands und Deutschland der unangefochtene Taktgeber der globalen Automobilwelt. Doch dieser Motor stottert gewaltig. Während die Politik den Umstieg auf die Elektromobilität regulatorisch eng getaktet hat, meldet die Branche Milliardenverluste. Gleichzeitig drängt die Konkurrenz aus China mit massiven Kostenvorteilen auf den Markt und droht, die technologische Deutungshoheit zu entreißen. Ist die Mobilitätswende, so wie wir sie aktuell erleben, am Ende ein riskantes wirtschaftliches Großexperiment auf Kosten einer Schlüsselindustrie? Und wer übernimmt eigentlich die Verantwortung, wenn die zentralen Annahmen hinter diesem Umbau nicht aufgehen? Darüber spreche ich heute mit einem kritischen Begleiter der Branche, mit dem Auto- und Wirtschaftsjournalisten Peter Goschupf. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Goschupf, ich habe es erwähnt, jahrzehntelang war der Verbrennungsmotor ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Heute sprechen wir plötzlich über Milliardenverluste durch die Elektromobilität. Kann man vereinfacht sagen, man hat ein Modell zu früh beerdigt, bevor das neue Modell zur Welt gekommen ist?
Das kann man so sagen. Die deutsche Autoindustrie hätte sich viel stärker gegen die vorgegebenen Transformationen zur Elektromobilität auflehnen müssen. Das war der Grundfehler. Um der Kanzlerin, das war damals Frau Merkel, zu gefallen, haben sich einzelne führende Köpfe der Industrie im vorauseilenden Gehorsam diesem grünen Diktat unterworfen und die erfolgreiche, wie ich finde, Verbrennerentwicklung über Bord geworfen. Jetzt zeigen sich die Folgen.
Über diese Folgen sprechen wir. Eine ist beispielsweise laut einer aktuellen Analyse, dass die Verluste der 19 größten Autobauer in Europa und den USA sich auf rund 60 Milliarden Euro belaufen. Die Zahl klingt ja ziemlich monströs, aber das ist bei globalen Konzernen immer schnell der Fall. Wie dramatisch ist diese Zahl wirklich und was sagt sie unterm Strich aus?
Sie sagt unterm Strich aus, dass der eingeschlagene Weg in die E-Mobilität, ich sage immer E-Mobilität, meine aber das Batterieauto, das ist ein falscher Weg, eindeutig. Die Mobilitätswende, die sogenannte, fußt tatsächlich auf falschen Annahmen. Mittlerweile haben viele erkannt, dass sich die Welt der individuellen Mobilität nicht von heute auf morgen auf Elektrizität umpolen lässt. Die Ladeinfrastruktur ist noch lange nicht auf dem erforderlichen Niveau. Ich habe keinen Zweifel, dass die langfristige Perspektive Elektromobilität sein wird. Langfristig bedeutet aber nicht ein paar Jahre. Ich halte 50 Jahre plus für realistisch. Selbst in 100 Jahren werden Autos noch mit Verbrenner rumfahren. Sie können mich dann wieder anrufen.
Ich werde mir Mühe geben. Das sind ja ganz andere Jahreszahlen, als sie uns immer vermittelt wurden. Die Branche meldet wirklich eine schwache Nachfrage nach E-Autos. Einige Zulieferer melden bereits Insolvenz an. Wo liegt denn jetzt der Kernfehler? Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, aber ist das Produkt falsch oder war die Erwartungshaltung falsch?
Das Produkt ist langfristig, wie gesagt, richtig. E-Mobilität wird in ferner Zukunft das Normale sein. Ich kenne auch heute schon begeisterte und glückliche E-Mobilfahrer. Es gibt aber auch welche, die ihren Elektrowagen lieber heute als morgen verkaufen würden, mit dramatischen Preisnachlässen. Mein Sohn lebt in Los Angeles und ist begeistert von seinem Tesla, der auch autonom fahren kann. Nachts hängt er ihn ans Ladegerät in seiner Garage und lädt für 40 Cent pro Kilowattstunde und kommt damit durch den ganzen Tag. Also er ist viel unterwegs in Los Angeles. Für die Soundemotion hat er einen M3-Handschalter, der in Sachen Beschleunigung absolut mit dem Tesla mithalten kann.
Stichwort Ladung. Der Hochlauf, der ganze Erfolg, der hängt an Ladeinfrastruktur, Batteriekosten, Netzstabilität. Und man hat die Situation, dass Technologien wie bidirektionales Laden seit Jahren angekündigt werden. Was davon ist denn heute wirklich schon marktreif und für den Kunden spürbar?
Also ich wundere mich, dass immer noch so wenig Ladestationen gibt. Ich lebe auf Mallorca und in Ulm. Wenn ich richtig konzentriert nach Ladesäulen Ausschau halte, sehe ich die einfach nicht. Und das ist die größte Herausforderung. Und mit Subvention lässt sich dieser Mangel nicht durchsetzen. Also Subvention, wenn ein Wirtschaftsminister Habeck die Subvention übers Wochenende einstellt. Das hat viele potenzielle Autokunden, die ein Elektroauto kaufen wollten, total abgeschreckt. Allerdings ist die Reichweitendiskussion nicht mehr so relevant wie noch vor 2-3 Jahren. Es ist die Frage, wo kann ich laden? Wer heute kein Eigenheim mit Garage und Ladestrom hat, hat es Nachsehen. Wenn ich durch die Wohnstraßen in Stuttgart oder München laufe, die vollgeparkt sind, sehe ich noch lange keine Möglichkeit zur Massenelektrifizierung am Straßenrand. Aber es ist alles in Bewegung. Als Bertha Benz 1888 zur ersten Langstreckenfahrt von Mannheim nach Pforzheim startete, musste sie das Benzin noch in der Apotheke kaufen. Damals hätte niemand geglaubt, dass in Deutschland einmal 47 Millionen Verbrenner betankt werden können. Die Zeiten ändern sich eben.
Gut, dann ist die Ladeinfrastruktur ein Problem, aber die Ladeinfrastruktur braucht auch eine Ladung, sprich Strom. Ist das auch ein Faktor?
Ganz genau, das ist ein großer Faktor. Wenn schon jetzt das Netz Stromschwankungen ausbalancieren muss und auch Lastabwürfe möglich sind, wie soll das werden, wenn ein paar Millionen Automobile Strom aus dem Netz ziehen? Der zeitweise überflüssige Strom aus regenerativer Erzeugung wird noch ins Ausland verschenkt, weil wir keine Speicher haben. Unsere Energiepolitik ist der Wahnsinn, schlicht eine Katastrophe.
Dann suchen wir doch mal munter Schuldige. Wir haben Insolvenzen, wir haben Milliardenverluste und die lückenhafte Infrastruktur scheint ein großer Teil dessen zu sein, dass die Nachfrage eben gebremst wird. Wer übernimmt denn eigentlich die Verantwortung, wenn sich diese zentralen Annahmen der Politik jetzt als unrealistisch erweisen?
Verantwortung für eine falsche Weichenstellung darf niemand erwarten, besonders nicht in Deutschland. Allerdings kann sich die Politik langfristig auch nicht der Realität verschließen. Wenn die Mehrheit keine Batterieautos kauft, kann die Politik dies nur mit massivem Druck beeinflussen. Die aktuelle in Deutschland diskutierte Strafsteuer auf Kraftstoffe könnte ein erster Schritt sein. Die deutschen Autofahrer sind halt bislang noch sehr geduldig im Hinnehmen von Zwangsmaßnahmen. Zwar glaubt hier niemand, dass die CO2-Steuer, das ist nur ein Beispiel, irgendetwas an der Klimaentwicklung ändert, aber sie wird mit der Faust in der Tasche bezahlt. Was bleibt an der Tankstelle auch anderes übrig? Und ob die E-Mobilität mit den teuersten Strompreisen Europas auf dem richtigen Weg ist, darf bezweifelt werden.
Das Problem scheint ja sich auch in ganz Europa fortzusetzen, während andere, zum Beispiel in China, Erfolge feiern. In Peking findet aktuell die Automesse statt, da kann man den Erfolg so richtig schön vorführen. Chinesische Hersteller, die konnten ja direkt in die neue Technologie einsteigen, ohne einen Übergang managen zu müssen. Haben denn deutsche Autobauer das Tempo und die Skalenvorteile von China unterschätzt?
Also wir sollten die Chinesen aber auch nicht überschätzen. Auch die kochen nur mit Wasser. Allerdings sind ihre Schnelligkeit und die Kostenvorteile bewundernswert. Die Chinesen der Oberschicht bleiben aber den starken europäischen Automarkt grundsätzlich gebogen. Das Markenbewusstsein gut betuchter Chinesen ist sehr ausgeprägt. Also die ganzen Luxusmarken sind für einen gehobenen Haushalt immer das Wichtigste. Allerdings sind rückläufige Stückzahlen für die verwöhnten deutschen Hersteller eine Herausforderung, die noch nicht gelöst ist.
Deutschland verliert nicht nur Marktanteile, sondern auch die Deutungshoheit über technologische Standards wie Software oder Batterietechnologie. Kann man denn diesen Verlust an technologischer Souveränität überhaupt noch wettmachen?
Das wird sicher schwer werden. Aber die Innovationskraft deutscher Ingenieure ist nach wie vor großartig. Es ist alles eine Frage der Zeit, wie schnell gehen welche Entwicklungen voran. Und hier muss man sagen, da ist die Suppe noch nicht gegessen.
Also Deutschland hat großartige Ingenieure, aber die werden irgendwie staatlich gelähmt. Verstehe ich das richtig?
Völlig richtig. Und die Politik sollte sich allerdings in Sachen Bevormundung der Autofahrer, Autokunden unbedingt zurückhalten. Auch auf weitere Drangsalierungen durch Strafsteuern, wie das jetzt gerade diskutiert wird, verzichten. Ich würde gerne den Ex-BMW-Entwicklungschef Wolfgang Weißle zitieren aus der FAZ, der es so treffend beschreibt. Er sagt, statt die Kosten des Energieversorgungssystems im Blick zu behalten, ging es vorwiegend darum, politische Ziele, insbesondere der Grünen, umzusetzen. Ausschließlich auf Erneuerbare zu setzen, ist ein fataler Irrtum. Solar- und Windstrom sind zwar CO2-neutral, aber nicht grundlastfähig. Trotzdem soll der Strom bis 2035 zu 100% aus erneuerbaren Quellen kommen. Das ist Irrsinn. Es ist weder machbar noch bezahlbar. Aber niemand stellt sich der Realität. Damit ist eigentlich alles gesagt, was Weißle da formuliert hat.
Jetzt haben wir ja schon vereinbart, dass wir in 50 Jahren noch einmal sprechen, um Ihre Prognose zu überprüfen. Aber lassen Sie uns doch noch die mittelfristige Marktentwicklung anschauen. Wird die E-Mobilität, wenn sie schon nicht auf breiter Front sich durchsetzt in Kürze, wird sie eine Nische für das Premium-Segment bleiben oder gelingt zumindest, ich sage mal, ein Vorstoß in etwas breiterer Front, wenn auch nicht flächendeckend?
Die Elektromobilität hat zweifellos ein Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Und es gibt viele, die begeistert sind von ihrem Elektroauto. Die fragen, wie kannst du noch einen Verbrenner fahren? Es wird sich, ich glaube, so 50-50 einpendeln in 20 Jahren. Also der Verbrenner wird eine Zukunft haben. Und die ist länger als die Vergangenheit.
Wenn Sie der Politik zu etwas raten könnten, um die Taktgeberrolle der deutschen Autoindustrie zu retten, was wäre das oder ist nichts mehr zu retten?
Also wenn nichts mehr zu retten wäre, könnte man den Laden dicht machen. Das ist auf keinen Fall sinnvoll. Aber die Politik sollte sich einfach der Realität zuwenden und die Technologieoffenheit hochhalten. Es ist ja nicht so, dass der Verbrenner das Nonplusultra ist, aber er ist im Augenblick für den Kunden immer noch die beste Technologie. Ich kenne einen Elektrokunden, der sagt, ich hätte mir nie ein Elektroauto kaufen sollen. Ich habe keinerlei Vorteile und muss ständig gucken, wo ich laden kann. Die Vorteile der Elektromobilität sind für den Verbraucher einfach noch nicht deutlich.
Das heißt, unter dem Weihnachtsbaum 2026 von Peter Goschup wird kein Elektroauto stehen, aber vielleicht 2027 oder 2028. Was müsste passieren, dass das passiert?
Das Umfeld, die Ladeinfrastruktur ist einfach unzureichend. Das ist der Knackpunkt aller weiteren Entwicklungen. Allerdings, wenn ich in Los Angeles bin und mit dem Auto meines Sohnes durch die Gegend fahre, wo überall eine Tesla-Ladestation ist, also in 5 Minuten erreichbar, da macht es mir Spaß, elektrisch zu fahren, Beschleunigung und so weiter. Aber in Deutschland würde ich mir kein Elektroauto kaufen, auf gar keinen Fall. auch nicht Weihnachten in 5 Jahren.
Das war der Automobiljournalist Peter Groschopf über die Krise der deutschen Autoindustrie. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Christiane Benner steht seit 2023 als erste Frau an der Spitze der IG Metall. Für besonderes Aufsehen sorgt aktuell ihre Forderung, dass Unternehmen, die in Deutschland verkaufen, ihre Waren auch zwingend hierzulande produzieren müssen. Kritiker werfen ihr und der SPD vor, mit solchen Forderungen und langfristigen Staatsplänen den Weg in eine ideologisch gelenkte Planwirtschaft zu ebnen. Wie es Markus Fahlefeld sieht, das hören Sie nun in seinem Kommentar.
Sie ist das letzte Aufgebot der untergehenden SPD. Christiane Benner. Falls Sie noch nichts von ihr gehört haben sollten, sie ist seit 2023 Vorsitzende der Industriegewerkschaft IG Metall und wurde natürlich von den Medien als Revolution gefeiert, weil sie die erste Frau an deren Spitze war. In der Industrie hat Frau Benner einige kurze Jahre als Fremdsprachensekretärin gearbeitet, bevor sie ein gewerkschaftlich gefördertes Soziologiestudium begann, abschloss und danach den langen Marsch durch die Institutionen antrat. Wertschöpfende Arbeit, ade, stattdessen eine steile Funktionärskarriere inklusive Frauenquote. Dieser Marsch führte sie nicht nur an die Spitze der größten Gewerkschaft Deutschlands, ja der Welt, sondern auch in etliche Aufsichtsräte der Automobilindustrie. Besonders am Herzen liegen Frau Benner die sozial-ökologische Wende und natürlich der Kampf gegen die AfD. Frau Benner ist SPD-Mitglied und also an verantwortlicher Position, wenn es um das mit Hilfe verquerer Ideologie durchgeführte Abwracken dieses Landes geht. Wer Deutschland den Deutschen sagt oder womöglich auf Sylt angedüdelt singt, verliert Ruf, Studium und Job. Und alles für dieses Land darf man ja auch nicht mehr sagen. Umso verwunderlicher, dass jetzt die IG Metall-Chefin fordert, wörtlich, wer in Deutschland verkauft, muss auch hier produzieren. Das ist ein Konzept, das nur die tumbesten Menschen überzeugend finden, weil sie denken, alles, was für den Lebensstandard produziert werden muss, könne man auch im Land herstellen und schwupps, gäbe es keine Arbeitslosigkeit mehr, sondern nur blühende Landschaften und sichere Renten. In der politischen Sphäre nennt man dieses Konzept nationalen Sozialismus und man bekommt ihn aus den deutschen Köpfen einfach nicht raus. Das größte Unternehmen des Landes, Volkswagen, ist ja eine derartig nationalsozialistische Gründung. Und weil Volkswagen so erfolgreich ist, denken zu viele Deutsche, dass staatlich gelenkte Planwirtschaft eine Alternative zum freien Markt sei. Und mehr noch, wenn eine im Niedergang befindliche politische Klasse auf staatliche Kriegswirtschaft umstellen will. Im nationalen Sozialismus entscheidet der Staat, was im Land produziert wird und die Bürger dürfen kaufen, was die gelenkten Unternehmen für sie bereitstellen. Spätestens seit der sozial-ökologischen Wende heißt es nicht mehr Kraft durch Freude bei den deutschen Gewerkschaften, sondern Niedergang durch Klimarettung. Wer in Deutschland verkauft, muss auch hier produzieren, sagt also nun Frau Benner. Und wenn es nach ihr ginge, gäbe es in Deutschland keine Smartphones mehr zu kaufen. Damit wäre dann ein Social-Media-Verbot auch vom Tisch. Und Orangen kennte man nur aus einer fernen Erinnerung. Die berühmte 1989 vom Satiremagazin Titanic mit einer geschälten Gurke ausgestattete Zonen-Gabi mit ihrer ersten Banane dürfte dann endlich Realität werden. In Deutschland liegt der Selbstversorgungsgrad mit Obst bei 20%, der mit Gemüse bei ca. 35% und genauso sieht es bei der Energie aus. Ob Wind, Wasser oder Sonne, wie man es bläst, dreht und wendet, fast 70% des deutschen Energieverbrauchs werden durch Energieimporte gedeckt. Das Konzept, nur verbrauchen zu dürfen, was auch im Land produziert wird, hat also noch einige Schwächen, die man aber ganz sicher gelöst bekommt mit genügend Degrowth, wie fortschreitende Verarmung ganz orwellisch inzwischen genannt wird. Frau Benner als modisch-moderne Soziologin muss sich um derartige Petitessen aber nicht kümmern. Sie steht ja nur der größten Industriegewerkschaft der Welt vor. Ihr geht es mehr darum, ihrer Partei, der SPD, wieder Wählerschichten zu erschließen, die sich vielleicht die letzten Jahre von der SPD abgewendet haben. Mit einem nationalen Sozialismus ist sie dann auch koalitionsfähig mit der ehemaligen SED, die sich nun die Linke nennt. Und wenn dann die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Baas, ebenfalls natürlich SPD, einen 30-Jahres-Plan fordert, der definieren soll, wohin die deutsche Wirtschaft zu steuern habe, ahnt man, wie weit das Vorhaben einer Planwirtschaft in den Köpfen bereits fortgeschritten ist. Mit 5-Jahresplänen, wie in der DDR, gibt sich die gesamtdeutsche Politik nicht zufrieden. Bei ihr müssen es gleich 30 Jahre sein. Warum eigentlich nicht 100 Jahre? Politik im Hybriswahn. Im Jüdischen gibt es das Sprichwort, der Mensch macht Pläne, Gott lacht. So ist es auch mit der Wirtschaft. Die Politik macht Pläne, die Wirtschaft lacht. Leider nicht laut genug. Stattdessen verlagert sie still und heimlich erst die deutschen Forschungsabteilungen und dann die deutsche Produktion in Länder, die einen ähnlichen oder sogar höheren Bildungsstandard haben und vor allem, was Energiekosten angeht, nicht von Scheuklappen-Ideologen, die Soziologie studiert haben, ins Verderben gestürzt werden. Und Kanzler Merz und die CDU? Sie blicken stumm auf dem ganzen Koalitionstisch herum.
Das war ein Kommentar von Markus Fahlefeld. Rund 900 Journalisten sind in der Bundespressekonferenz zusammengeschlossen, einem Verein von Medienschaffenden, die über die Bundespolitik berichten. Die Idee dahinter, indem Regierungssprecher oder Ministeriumsvertreter eingeladen und mit Fragen gelöchert werden, soll die Regierung einer permanenten Kontrolle unterzogen werden. Klingt gut, richtig und wichtig. Allerdings ist es etwas undurchsichtig, wer nun die Gnade erhält, in den Verein aufgenommen zu werden und ob sich dort wirklich die härtesten Kritiker der Macht zusammengefunden haben. Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Florian Warweg. Er ist Redakteur bei der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung und hat eine ganz besondere Beziehung zur Bundespressekonferenz. Guten Tag, Herr Warweg.
Guten Tag.
Herr Warweg, können Sie zunächst meine sehr brachiale Beschreibung dieser Institution, die es seit 1949 gibt, aus Ihrer Sicht ergänzen? Wie sieht denn Ihre eigene Schilderung der Bundespressekonferenz aus?
Also zunächst, das haben Sie auch schon angesprochen, ist, glaube ich, vielleicht tatsächlich fürs Allgemeinverständnis wichtig zu sagen, Bundespressekonferenz klingt ja sehr offiziell, aber tatsächlich handelt es sich bei der Bundespressekonferenz e.V. um einen Privatverein, 49 gegründet. Und damit sind wir auch schon fast so ein bisschen bei so einer Problematik, denn diese Bundespressekonferenz führt die Regierungspressekonferenz durch. Das heißt, alle 16 Ministeriensprecher plus der Regierungssprecher kommen da dreimal die Woche, Montag, Mittwoch und Freitag, und stellen sich den Fragen der Journalisten. Sie hatten auch schon gesagt, 900 Journalisten grob sind akkreditiert dafür. Davon kommt nur ein Bruchteil, also vielleicht 2 Handvoll, regelmäßig zu diesen Pressekonferenzen. Und der Vereinsvorsitz der Bundespressekonferenz wählt dann halt entsprechend aus. Und in meinem konkreten Fall, da kommen wir vielleicht später auch noch hinzu, und da bin ich auch nicht der einzige Fall, hieß es, wir sind ein Privatverein, deswegen haben wir auch durchaus das Recht, uns auszusuchen, welcher Typus von Journalist diese Bundespressekonferenzen und die durchgeführten Regierungspressekonferenzen, wer daran teilnehmen kann. Darin, finde ich, kommt schon auch eine gewisse Art der Willkür zum Tragen. Und ich glaube, es gibt auch nicht so viele Varianten wie hier in Deutschland, wo tatsächlich ein Privatverein darüber entscheidet, wer darf an der Regierungspressekonferenz teilnehmen und wer nicht.
Die selbst deklarierten Ziele sind ja, wie gesagt, ziemlich hoch, aber die Ministerien, die Parteizentralen, die Verwaltung, die kommunizieren auch auf allen Kanälen laufend selbst, veröffentlichen Stellungnahmen etc. Bringt das Ganze etwas, wenn man da gelegentlich reinsitzt und sich das anhört? Erfährt man da was Neues? Kommt da wirklich die Kontrolle der Mächtigen zum Zug?
Ich glaube, grundsätzlich könnte das tatsächlich ein Element der vierten Gewalt sein, weil sozusagen einer der Vorteile ist, das hatte ich auch schon erwähnt, dass wirklich alle Ministeriensprecher dort präsent sind, plus der Regierungssprecher, etwas, was es sonst tatsächlich weltweit eher selten gibt. Und zumindest theoretisch würde das natürlich die Möglichkeit ergeben, dass man kritisch die Ministerien befragt, vielleicht auch Widersprüche zwischen, sagen wir mal, Wirtschafts- und Finanzministerium versucht, so ein bisschen herauszulösen. Nur im journalistischen Alltag zeigt sich das halt so nicht. Und ich würde jetzt sagen, ohne den meisten Kollegen zu nahe zu treten, dass ein Großteil der Fragen meistens relativ opportunistisch oder brav ausfallen. Das hat auch strukturelle Gründe, auf die können wir auch nochmal eingehen, sodass diese Kontrollfunktion, die durchaus gegeben sein könnte durch dieses Setting mit allen Ministeriensprechern zusammen, eigentlich nur sehr selten wirklich zum Ziel führt.
Dann sprechen wir über die strukturellen Gründe für diese Harmlosigkeit. Gibt es denn da so formale Regeln, dass man irgendwelche Grenzen nicht überschreiten darf? Wird einem da eine kurze Leine übergestreift oder wie sieht das aus?
Nee, da gibt es sozusagen nichts, wo man sagen könnte, da wird jetzt irgendwie explizit Druck ausgeübt. Aber der Punkt ist, man hat halt dort die Hauptstadtjournalisten, weil um Mitglied zu sein, braucht man festen Wohnsitz, entweder in Berlin oder Bonn. Bonn ist sozusagen noch so eine Altlast aus Zeiten von 1990. Und das heißt, da treffen dann vor allem die Hauptstadtjournalisten zusammen, die dann in der Bundespressekonferenz der Regierung kritische Fragen stellen sollen, aber gleichzeitig natürlich in dieser Hauptstadtbubble sind, oft mit den Regierungssprechern und Ministeriensprechern per Du. Am nächsten Tag sitzen sie vielleicht auch schon im Regierungsflieger mit Wadepool nach Dakar, sind angewiesen auf Hintergrundgespräche. Und das heißt, man hat eigentlich nicht besonders viel Interesse, dort kritisch nachzufragen. Auch so ein bisschen aus der Sorge, dass man sich dann die viel wichtigeren informellen Zugänge, Vier-Augen-Gespräch, Regierungsflieger, dass man die sich dadurch verbaut, indem man zu kritisch nachfragt. Dass sozusagen gerade der Typus Journalist mit der stärksten Nähe zur Macht in der Regierungspressekonferenz auch oft sitzt. Also es ist ein bisschen verallgemeinert, aber aus meiner Sicht und auch erfahrungslos einer der Hauptprobleme für das relativ angepasste Nachfragen in der Bundespressekonferenz ist diese Nähe vor allem zur exekutiven Macht bei den meisten Hauptstadtjournalisten, die in der BPK präsent sind.
Kommen wir zu Ihrem eigenen Fall. Wenn man über Sie nachliest bei Wikipedia, dann befasst sich ein ganzer Abschnitt über Ihre Beziehung zur Bundespressekonferenz. Sie wurden da vor einigen Jahren zunächst aufgenommen, dann wurde die Aufnahme wieder abgelehnt. Es folgte eine juristische Auseinandersetzung. Erzählen Sie doch mal, wie das so lief und wie es dann ausging.
Also angefangen hatte das Ganze 2022, als dann für die Nachdenkseiten so ein Hintergrund Analyseportal in Deutschland und für die wollte ich dann in die Bundespressekonferenz gehen. Da wurde ich zuerst aufgenommen, aber eher pro forma. Und dann hieß es, wir sind ein privater Verein, über 900 Mitglieder. Und dann hieß es, 6 von diesen Mitgliedern, 2 davon sind namentlich auch nur bekannt. Das eine war Matthias Meissner, Ex-Tagesspiegel, das andere Thilo Jung, Videoblogger. Und da hieß dann, aufgrund dieser 6 Eingaben können wir sie leider nicht aufnehmen. Dann sind wir vor Gericht gezogen. Das war Erstinstanz das Landgericht Berlin. Und die haben dann eigentlich diese Argumentation der Bundespressekonferenz, dass sie ein Privatverein sind und dadurch aufnehmen können, wen sie wollen, beziehungsweise ablehnen können, wen sie wollen. Sagen wir mal, zu 2/3 haben wir Recht bekommen und das Landgericht hat argumentiert mit Verweis auf Grundgerechts Artikel 4 und 5, dass das kein normaler Verein ist, weil die ja schon de facto Monopol haben, indem sie diese Regierungspressekonferenz durchführen und dass ich auf jeden Fall das Recht haben muss, dort wie ein Mitglied behandelt zu werden und also Fragen zu stellen und auch entsprechende Antworten von der Bundesregierung zu bekommen, aber offiziell kein Mitglied werden kann. Das war sozusagen das Zugeständnis zu dem Privatvereinstatus der BBK. Aber meine journalistische Arbeit kann ich jetzt zumindest seit Ende 2022 entsprechend durchführen.
Was waren denn die Argumente dieser 6 Leute, die Sie nicht mit dabei haben wollten?
Das war auch das Interessante, weil das Gericht hat die eingefordert und gesagt, die müssen uns zeigen. Und sie haben sich wirklich erstmal gewehrt, also der Vorstand der Bundespressekonferenz. Und dann wurden die tatsächlich vorgezeigt. Und eins der Argumente, die dann wirklich auch genutzt wurden, um dann erstmal meine Aufnahme zu verhindern, war beispielsweise, dass einer, der eine Beschwerde eingelehnt, gesagt hat, Florian Warwick hat sich auf Twitter, damals hieß es noch Twitter, über unsere Außenministerin lustig gemacht. Dann hat das Gericht auch noch gefragt, ja, können Sie das denn belegen? Und auch da wurde nichts nachgereicht. Aber alleine, dass ein Journalist einen anderen Journalistenkollegen ausschließen will aus der Bundespressekonferenz mit dem Verweis darauf, er hätte sich über unsere Außenministerin lustig gemacht. Und das, finde ich, zeigt schon auch so ein sehr bizarres journalistisches Verständnis, wenn du das als Argument anführst, um einen anderen Kollegen nicht in die Bundespressekonferenz zu lassen.
Das heißt, die waren einem Verein aus Journalisten, die sich auf die Fahne geschrieben haben, kritisch zu sein, der Stachel im Fleisch der Mächtigen zu sein, denen waren sie gewissermaßen zu kritisch mit der Regierung.
In gewisser Weise, also ohne mich jetzt selbst da irgendwie zu überhöhen, aber man hatte, glaube ich, tatsächlich Angst vor zu kritischen Fragen. Und der Hintergrund ist, glaube ich, auch, dass dieses Konstrukt natürlich auch sehr fragil ist, ne? Weil eigentlich könnte die Bundesregierung jederzeit sagen, hey, dreimal die Woche bei euch aufzutauchen, das ist uns zu nervig, wir machen unser eigenes Ding. Da gibt es also auch nochmal ein Abhängigkeitsverhältnis, dass die Bundespressekonferenz eigentlich immer sich sehr gewogen zeigen muss gegenüber der Bundesregierung aus Angst, dass sie sonst, und das ist ja sozusagen das ganze Businessmodell der Bundespressekonferenz, wäre ja damit am Ende, wenn die Regierung nicht mehr freiwillig in die Bundespressekonferenz kommt und dass man dadurch sozusagen auch darauf aufpasst, dass man da ein Ambiente schafft, was nicht zu kritisch oder zu nervig von den Regierenden wahrgenommen wird.
Waren Sie nun das erste und einzige Opfer dieser etwas speziellen Auslegung des Begriffs kritische Berichterstattung oder hat das System? Kennen Sie weitere Fälle?
Also es gibt durchaus weitere Fälle. Es gibt auch, gibt zahlreiche Fälle, wo die Mitgliedschaft abgelehnt wurde. Die sind nicht alle im Detail bekannt. Also ich glaube, beim bekanntesten Fall, da wurde aber nicht die Mitgliedschaft abgelehnt. Das ist Boris Reitschuster, der sich einen Namen gemacht hatte, gerade irgendwie in der Corona-Zeit mit einer kritischen Berichterstattung aus der Bundespressekonferenz heraus, beziehungsweise entsprechend kritischen Fragen. Wobei man im Fall von Boris Reitschuster sagen muss, dass der Ausschluss, der dann erfolgte, durchaus satzungsgemäß war, weil in der Satzung, es hat ja schon gesagt, heißt es, man muss erst Wohnsitz Berlin oder Bonn haben. Und Herr Reitschuster ist ja dann nach Montenegro ausgewandert und hat es auch in seinem Impressum so dargelegt. Und das war für sie sozusagen der Vorwand, aber durchaus satzungskonform, ihn dann auszuschließen. Der andere Punkt bei ihm ist aber, selbst ich könnte aus dem FF ein Dutzend Beispiele bringen von Journalisten, die auch nicht mehr ihren Hauptwohnsitz in Berlin haben und die weiterhin problemlos BPK-Mitglieder sind. Also dieser Ausschluss hat durchaus ein Geschmäckle, geschah aber trotz allem im Rahmen der Satzung dieser Bundespressekonferenz. Aber da Sie das gefragt haben, würde ich sagen, war Boris Reitschuster vermutlich schon so der bekannteste Fall, was Ausschluss angeht. Aufnahmeverweigerung, weil wir waren erstaunlicherweise auch meines Wissens die Ersten, die geklagt haben und die anderen haben nicht geklagt. Deswegen sind viele Fälle auch einfach unbekannt tatsächlich.
Sie haben bereits erwähnt, dass nur ein Bruchteil dieser 900 Mitglieder der Bundespressekonferenz dann auch regelmäßig sich aktiv einbringen, indem sie dahin gehen. Ich gehe davon aus, dass Sie vielleicht zu den Aktiveren gehören, aber wie geht man dort mit Ihnen um? Sitzen Sie da auf einem Schandstühlchen 5 Meter entfernt von den anderen oder wie sieht das aus?
Nein, also ein Schandstühlchen gibt's nicht. Also wer die Videos kennt, der sieht mich manchmal tatsächlich ein bisschen abgegrenzt. Das hat aber eher was damit zu tun, dass das für die Kameraaufnahmen einfacher ist, wenn ich da am Rand sitze oder ein bisschen randständiger als jetzt in der Mitte. Was anderes ist allerdings sozusagen der Umgang der Kollegen, weil nach wie vor wird da einem schon von den meisten, nicht allen, aber vielen, wird schon kommuniziert, dass sie eigentlich denken, man gehört nicht dazu. Heißt, da geht der Blick nach unten, man wird nicht gegrüßt. Oft werde ich auch gefragt, wie denn die Regierungs- oder Ministeriensprecher mit mir umgehen. Und da ist es so, da wird man auf jeden Fall gegrüßt, man wird auch mal angelächelt. Da wird vielleicht eher ein bisschen Spiel betrieben, sobald die Kameras laufen. Aber da ist der Umgang mit mir eigentlich problemlos. Was ich vielsagender finde, ist tatsächlich, das dann doch eher unkollegiale Verhalten vieler Journalistenkollegen innerhalb der BPK. Das hat, glaube ich, auch was mit so einem nicht wirklich gerechtfertigten elitären Verständnis von gewissen Medien gegenüber anderen Medien zu tun. Also wie gesagt, das Schandstühlchen gibt es nicht, aber relativ viel Kindergartenspiele mit Blick nach unten richten und ja.
Wir haben es zu tun mit einem Verein mit 900 Journalisten, die sich alle offensichtlich als kritische Zeitgenossen verstehen. Hat sich von denen kein einziger für sie irgendwo in die Bresche geworfen oder vielleicht eine interne Debatte über den Umgang mit ihnen angestoßen?
Also soweit mir bekannt, nicht. Ne? Jetzt weiß ich nicht, was es an internen Debatten gab, die nicht zu mir gedrungen sind. Aber nach allem, was ich weiß, gab es ja jetzt wirklich niemanden in der Mitgliedschaft selbst, der sich explizit für mich ausgesprochen hätte. Aber das ist jetzt mein Wissensstand. Das negiert nicht, dass es das unter Umständen gegeben hat, aber ist dann halt nicht öffentlich geworden oder wurde mir nicht mitgeteilt.
Zum Abschluss, Herr Warwick, nach Ihrer Schilderung und wenn man die Zielsetzung des Vereins vergleicht mit dem, was hinten rauskommt, hat die Bundespressekonferenz aus Ihrer Sicht eine Zukunft?
Gewichtige Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, hat das Format an sich durchaus eine Zukunft, weil, das hatte ich ja vorher auch schon angeführt, dass man wirklich ausnahmslos alle Ministeriensprecher plus Regierungssprecher vor Ort hat und entsprechend befragen kann, ist durchaus etwas sozusagen, was zukunftsträchtig ist und was tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Das strukturelle Problem der BPK, was ich auch geschildert habe, dass dieses Format in Gänze wiederum aus diversen Gründen kaum kritische Journalisten und Journalistenfragen zulässt, beziehungsweise zulassen tut es ja vielleicht. Deswegen würde ich schon sagen, dass es da ein Problem gibt, was sie vermutlich auch nicht auflösen können, weil die Fragen werden teilweise immer angepasster. Gleichzeitig sind die Antworten der Bundesregierung so vage und nichtssagend, dass natürlich auch viele Journalisten, es hat ja gesagt, 900 sind Mitglied, wenn es gut gefüllt ist, sind da 20 davon anwesend. Das ist ja schon ein Zeichen von einer ernsthaften Partizipationskrise. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass wenn sich sowohl von Regierungs- als auch BPK-Vorstandsseite da nichts ändert, dass die BPK dann tatsächlich in eine Bredouille kommt, beziehungsweise schon in eher schwieriges Fahrtwasser, weil es einfach auch kein mehr wirklich journalistisch interessiert, was da vorgeht.
Die Bundespressekonferenz und ihr Umgang mit ihr unangenehmen potenziellen Mitgliedern. Im Gespräch war der Journalist Florian Warwick. Besten Dank.
Danke Ihnen.
Das war Konterfunk aktuell vom Mittwoch, dem 29. April. Außerdem heute im Programm das Österreich-Magazin, unsere noch taufrische neue Sendung, das österreichische Pendant zur Schweizer Stunde mit Gästen und Themen in Rot-Weiß-Rot. Heute unter anderem zu einem milliardenschweren Google-Rechenzentrum in Oberösterreich, Grabräuberei im Osten des Landes und fragwürdige NGO-Finanzierungen durch die Regierung. Das Österreich-Magazin hören Sie heute um 10, 15 und 22 Uhr. Konterfunk aktuell gibt es morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.